Borussia Dortmund zeigt eine Reaktion nach dem Tottenham-Totalausfall und schlägt Union Berlin. Und schielt sogar in Richtung Bayern München. Außerdem Stich ins schwarz-gelbe Herz. Aaron Anselmino verlässt den BVB vorzeitig und Schlotterbeck spricht über seine Zukunft. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche, eine weitere Winterausgabe der Dortmund-Woche sozusagen, wenn ich hier aus meinem Bürofensterchen schaue. Es schneilet und das bringt mich dazu, meinen Co-Host zu begrüßen, Manni Sedelbauer. Manni, aufgrund deiner geografischen Herkunft würde ich vermuten, dir gefällt das, wenn es schneit, ne? Du bist so ein Wintermensch, oder?
Ja, an sich mag ich Schnee sehr gerne, aber tatsächlich nur in meiner Freizeit, wenn ich das so eingrenzen kann. Ich mache sehr, sehr gerne, sag ich mal, Urlaub oder irgendwie, wenn es einen feinen Tag hast, okay, Verbringe ich sehr gerne im Schnee mit Wintersport oder auch einfach nur spazieren gehen, draußen unterwegs sein. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so im Arbeitsalltag und dann auch grundsätzlich im Alltag in der Stadt wohnen, jetzt hier in Köln, brauche ich ihn ehrlich gesagt wirklich nicht. Und damit hallo natürlich auch von mir. Olli, wie geht's dir denn mit Schnee? Kannst du was mit Schnee anfangen?
Das ist nicht mein Ding. Weniger, kurz und tatsächlich. Knapp. Ich bin aber wirklich nur ein ganz kurzer Exkurs. Ja, ich bin auch einige Male in Skiurlaub gewesen, aber ehrlich zu sein, niemals freiwillig, sondern ich bin von meiner Frau sozusagen dazu genötigt worden. Ui. Bin dann mitgefahren und in früheren Zeiten auch von Freunden schon mal dazu genötigt worden, bin dann mitgefahren. Es ist dieser Aufwand, finde ich, steht in keinem Verhältnis. Also man muss sich diese Plastikklötze da anziehen um die Füße herum, dann muss man erstmal latschen durch den Schnee, bis man dann an irgendeiner Seilbahn, an irgendeiner Gondel angekommen ist. Da ist es dann auch relativ voll. Dann fährt man hoch und dann fährt man wieder runter, was relativ schnell geht. Bei mir dauert es etwas länger, weil ich nicht so gut fahren kann. So, und dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Also ist nicht mein Ding, um ehrlich zu sein. Aber ich will es ja auch nicht madig machen.
Ne? Ja, aber ich würde dich tatsächlich eher als Sommermensch
Westfalen erwarten.
Ja. Genau. Aber ich sehe dich tatsächlich eher so in einer sonnigeren Ecke der Weltkugel und da dir einen schönen Tag und Nachmittag zu machen. Ja, mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Aber ich kann durchaus wahrscheinlich ein bisschen mehr als du mit dem Wetter und dem Schnee aktuell anfangen. Wobei so das Schlimmste ist ja auch, glaube ich, rum, ne? Was auch Spielausfälle angeht. Da müssen wir uns jetzt auch gerade im Hinblick auf das Spiel am Mittwoch gegen Inter, glaube ich, keine Sorgen machen. Wobei Stadion im Winter ist ja auch so eine Sache für sich, ne? Wärmesohlen, da packe ich ja alles ein.
Das stimmt definitiv. Da muss man sich auch warm einpacken, gerade wenn man, wie ich, dann auch ein bisschen fortgeschrittenes Alter ist. Ne? Friert man leichter. Aber wie gesagt, wir wollen nicht über all diese Dinge reden, mögen ja auch interessant sein. Was uns interessiert, ist der BVB. Und wir blicken in der heutigen Ausgabe natürlich voraus auf dieses wichtige Spiel gegen Inter am Mittwoch, keine Frage. Yes. Endlich mal ein Spiel in diesem Liga-Format der Champions League, wo es wirklich um was geht. Also jetzt nicht direkt nach dem Motto Vogel friss oder stirb, aber theoretisch ist alles möglich. Theoretisch kann Borussia Dortmund ja sogar noch, da bräuchte man aber erstmal einen Sieg gegen Inter und dann auch relativ viel Glück mit den anderen Ergebnissen. Theoretisch kann der BVB nach wie vor glatt durchgehen bis ins Achtelfinale. Mhm. Es kann in die Playoffs gehen, man kann aber möglicherweise, wenn es ganz blöd laufen sollte, auch komplett rausfallen. Also
rechnerisch,
richtig Spannung angesagt. Darüber wollen wir reden und wir blicken zurück auf eine englische Woche mit zwei Spielen von Borussia Dortmund, die eigentlich in der Bewertung nicht unterschiedlicher sein können, würde ich fast schon sagen. Einmal dieses 0-2 bei den Tottenham Hotspurs, das war ja wirklich so ein Spiel, wenn man gerade die erste Halbzeit gesehen hat, wo man versucht wäre, hinterher wieder einmal die Sinnfrage zu stellen oder die Frage nach der möglicherweise nicht ausreichenden Mentalität.
Und dann da haben wir sie auf einmal wieder.
Ja, da ist sie wieder. Und dann blicken wir aber auch zurück auf das Spiel bei Union Berlin. Und das ist ein Spiel, ich zitiere jetzt mal Didi Hamann, dass man nicht viel besser hätte spielen können. Mhm. In jedem Fall eine sehr erwachsene Leistung von Borussia Dortmund. Und ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, dass man direkt auch bei diesem vielleicht eher unangenehmen Auswärtsspiel bei einer kampfstarken Mannschaft wie Union die Antwort auf die Fragen gegeben hat, die viele beschäftigt haben nach dem Auftritt in London bei den Tottenham Hotspurs, Manni.
Ja, war immens wichtig, da eine Reaktion zu zeigen. Ich fand schon, ohne jetzt zu diesem Zeitpunkt der Folge jetzt genauer auf dieses Tottenham-Spiel einzugehen, dass schon die Gefahr bestand, dass du wirklich absolut in diesen Krisenmodus schlitterst. Weil wenn du jetzt gegen Berlin nichts geholt hättest oder nur einen Punkt, boah, da wäre es richtig ungemütlich geworden. Deshalb war es immens wichtig, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt. Und ich finde, du hast auch schon das beste Stichwort gegeben, erwachsen aufgetreten. Also das war wirklich von Anfang bis Ende gegen gute Unioner, die auch ganz ordentlich ins Spiel gekommen sind, wirklich eine überzeugende und vor allem auch reife Vorstellung. Also du hast dann natürlich auch durch diesen Elfmeter ganz früh das Spiel sozusagen zu deinen Gunsten wenden oder zumindest in die richtige Richtung lenken können. Und dann hast du das, ohne dass Union jetzt wirklich so richtig, richtig gefährlich wurde, das gut über die Zeit gebracht. Eigentlich so, wie man sich als BVB-Fan, ihr da draußen mit Sicherheit auch, eigentlich eine Vorstellung gegen einen schwächeren Gegner vorstellt.
Ganz genau. Also sie haben ja auch, selbst wenn es nach der Führung vielleicht mal so eine Phase in dem Spiel gegeben hat, wo man jetzt nicht den allergrößten Mut in der Offensive gezeigt hatte. Trotzdem, man war immer wach, man war immer konzentriert. Man hat die Räume zugelaufen, sodass Union im Prinzip gar nichts anderes übrig bleibt, als das, was sie meistens tun, nämlich relativ viele lange Bälle nach vorne zu schlagen. Aber dann kam, fand ich, der entscheidende Punkt. Der BVB hat die fast allesamt abgefangen und sie waren auch sehr präsent, wenn es darum ging, um die sogenannten zweiten Bälle zu kämpfen. Und so kam es dann, dass du dich halt, und das war dann für mich fast schon eine Frage der Zeit, auch offensiv wieder hineingefunden hast in dieses Spiel. Und du hast es dann hinten heraus letztendlich aufgrund deiner höheren individuellen Qualität gewonnen. Und das war schon ein sehr, sehr großer Unterschied zu dem Auftritt am vergangenen Dienstag bei den Hotspurs. Weil da hat es halt so Situationen gegeben. Gut, Tottenham ist eine Mannschaft, die ganz anders spielt als Union Berlin. Aber da hat es Situationen gegeben, wo du beispielsweise auf den Außenbahnen den angreifenden Flügelstürmer nicht gedoppelt hast. Da hat Situationen gegeben, wo du keinen Flankendruck ausgeübt hast auf die Gegner. Sinnbildlich sicherlich diese Szene, wo Julian Brandt sich da wegdreht bei seinem Klärungsversuch und so die Situation nochmal scharf macht für die Engländer. Das sind also wirklich, man kann echt sagen, fast schon No-Gos gewesen, gerade auf dieser Ebene in der Champions League. Du wusstest genau, dass Tottenham, so wie sie unter Druck standen, liefern musste, dass sie relativ intensiv zu Werke gehen werden. Und im Grunde genommen, ich glaube, und das ist ja das Traurige, komm gleich wieder zurück auf das Union-Spiel, auf das jüngere, das frischere Spiel. Aber so ein bisschen ärgere ich mich trotzdem immer noch über den Auftritt in London. Weil ich glaube, wenn du diese Anfangsphase der Spurs überstanden hättest und gerade bei dem mehr als unzufriedenstellenden Saisonverlauf, den die Mannschaft von Thomas Frank da hatte, du hättest eine gute Chance gehabt, da was mitzunehmen, da was zu holen. Und du würdest jetzt nicht so unter Druck stehen zu Hause gegen Inter Mailand, wie du jetzt unter Druck stehst.
Ja, das sowieso aber nicht.
Aber wie gesagt, der Punkt ist, du hast danach diese Reaktion gezeigt. Und das gibt sicherlich auch ein bisschen Mut im Hinblick auf die kommenden Wochen.
Ja, das auf jeden Fall. So, jetzt waren wir uns gerade nicht einig, wer weitersprechen soll. Ich bin ja immer reingesprungen ins Wort. Sorry dafür,
Olli.
Man muss aber auch wirklich sagen, deshalb wollte ich da auch immer reingrätschen, weil ich auch noch meinen Senf abgeben wollte zu dem Tottenham-Spiel. Das war schon wirklich auch eine Frechheit, was der BVB, was die Spieler da in den ersten Minuten auf dem Platz gezeigt haben. Also du hast es ja schon vieles angesprochen, aber du kannst so nicht auftreten. Und ich finde es schon auch irgendwie da auch schon wieder kurios, ne? Letztes Jahr oder grundsätzlich warst du ja immer der Meinung, ja, in der Champions League, da wissen dann die Spieler, um was es geht, da sind sie dann alle immer total scharf und so, und das hat dir ja komplett gefehlt. Und das ist wirklich auch, finde ich, ein alarmierendes Zeichen gewesen. Umso überraschender war ich ja dann tatsächlich auch, dass es gegen Berlin dann auf einmal wieder so ordentlich geklappt hat, weil das in London, das war schon wirklich krass, und du hast es schon gesagt, ne, Thomas Frank, der Trainer, stand unter immensen Druck. Die haben, glaube ich, eins der letzten 8 Spiele gewonnen, und Tottenham, wir blicken mal auf die Tabelle, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie am Wochenende gespielt haben tatsächlich, aber die waren ja 14. letzte Woche, also das war alles andere als eine Top-Mannschaft in England, und dass sie dich da so herspielen zu Beginn, weil du ihnen auch nichts entgegenzusetzen hast, das fand ich schon wirklich, ja, ich kann es nochmal sagen, alarmierend, und umso wichtiger, dass sie da die Kurve bekommen haben. Ich hatte ja schon wieder ein bisschen Sorge nach dem Spiel da in Tottenham, da gab es dann wieder auch die ein oder andere Stimme. Ich meine, Sebastian Kehl hat sehr deutlich sich dazu geäußert und hat ordentlich auf den Tisch gehauen. Ich finde, das hat er auch machen müssen. Aber es gab schon auch wieder die ein oder andere Stimme, die dann meinte, naja, also nach diesem 0:2 in Unterzahl haben wir dann eigentlich ganz gut mitgespielt. Und Olli, ich weiß nicht, ob du die Push-Nachricht von dem BVB gesehen hast, oder diese Zeile, die sie da auf der Homepage veröffentlicht haben. Hast du es zufällig gesehen, was sie über das Spiel geschrieben haben im Nachgang?
Ich habe jetzt zumindest nichts im Kopf, worauf du anspielen könntest.
Weil das Spiel war tatsächlich zu Ende, da gab es dann den Schlusspfiff, und dann kennt man das ja, ne, von verschiedenen Medien, wir bei Sport1 machen das auch, da gibt es dann so eine Push-Nachricht aufs Handy, keine Ahnung, BVB-Debakel oder whatever, was das auch immer war, kommt auf jeden Fall, glaube ich, schon nah hin, und der BVB hat eine Push-Nachricht rausgeschickt mit BVB erst in der zweiten Halbzeit dominant. Und das war dann schon auch wieder zum Stirnrunzeln, wo du dir denkst, wer ist dafür verantwortlich? Also, dass du diese erste Halbzeit oder diese ersten 20, 30, 40 Minuten so versuchst, unter den Tisch zu kehren, war ganz witzig, kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, ohne jetzt Namen zu verraten. Wir waren dann am Flughafen noch in London, und wir sind ja dann oft auch mit Sponsoren und mit noch ein paar Leuten aus dem Verein dann oft da noch zusammen, treffen uns oder laufen uns da über den Weg. Und ich hatte dann mit jemandem vom BVB gesprochen, und ohne dass ich was gesagt hat, hat er nur zu mir gesagt, hast du unsere Push-Nachricht gesehen? Und da haben sie sich selber wirklich ein Stück weit amüsiert, und gleichzeitig natürlich auch den Kopf geschüttelt. Und da, wie gesagt, hatte ich schon wieder ein bisschen die Bedenken, dass man vielleicht diesen Auftritt dann nach der roten Karte auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen schönreden möchte, auch wenn der Tottenham natürlich gar nicht so viel mehr fürs Spiel gemacht hat. Unterm Strich ein unsäglicher Auftritt in London, und dann aber diesen Turnaround hinzubekommen, war immens wichtig. In Berlin,
definitiv.
Du hast es schon gesagt, keine leichte Mannschaft. Olli, vielleicht gehen wir einmal so ein bisschen ins Spiel rein. Hat ja sehr, sehr gut angefangen für den BVB. 10. Minute, Gerassi.
Kurzer Nachtrag nur noch. Tottenham hat 2:2 gespielt beim FC Burnley.
Ui.
Also beim Tabellen 19. Es ist auch nicht gerade eine Glanzleistung gewesen. Ja. Sie haben 1:0 geführt, lagen dann 1:2 hinten und haben ganz, ganz spät durch Romero dann den Ausgleich noch erzielen können in der 90. Spielminute. Also daran sieht man, das ist alles andere als eine internationale Spitzenmannschaft derzeit. Mhm. Aber das nur zum Abrunden. Und Social-Media-Abteilungen von Fußball-Bundesligisten machen manchmal kuriose Sachen. Ich habe da nachher auch noch ein kleines Beispiel, was das belegt. Schöne Grüße an der Stelle schon mal an den ersten FC Union Berlin. Manni, aber jetzt zurück zu dir. Lass uns über das Spiel bei Union erstmal reden.
Unbedingt. Ich habe schon gesagt, für den BVB ging es ja denkbar gut los, ne? Union hat ordentlich angefangen, und dann gab es eben relativ früh diesen Elfmeterpfiff. Gerassi holt den wie ich finde, auch sehr gut raus. Man muss ihn ja auch mal loben, wenn er was gut macht. Ne? War ja in den letzten Wochen nie so viel dabei. Mir hat er aber tatsächlich gegen Berlin sehr, sehr gut gefallen. Hattest du auch einen guten Eindruck von ihm?
Ja, sagen wir mal so.
Also viel aktiver fand ich, auch im Spiel eingebunden und so.
Also wenn wir uns darauf einigen, dass wir sagen, er machte einen besseren Eindruck als in den meisten Spielen der vergangenen Wochen, dann glaube ich, sind wir uns da einig. Er ist nach wie vor noch weit entfernt von der Spritzigkeit und auch von der Torgefährlichkeit, die ihn ausgezeichnet hat in der vergangenen Spielzeit. Aber immerhin, er nimmt die für ihn, sagen wir es mal so, nicht ganz leichte Situation gut an. Er spielt mannschaftsdienlich. Wie er den Strafstoß da rausgeholt hat, macht vielleicht auch nicht jeder Stürmer. Also dann so entschlossen durchzustarten, sodass das ja fast schon zwangsweise dann die Folge gewesen ist, dass er dann gefoult wird und es dann zu diesem Elfmeterpfiff gekommen ist. Ich fand, er war präsenter auch als in den vergangenen Wochen. Was fehlt, ist tatsächlich noch, und das könnte dann sowas wie der Brustlöser für ihn sein, mal so ein richtig, richtig gutes Spiel, in dem ihm dann auch ein, zwei Tore gelingen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du aber beim Stichwort Tore aus Elfmetern eben einen Kapitän, einen BVB-Kapitän, Emre Can, der unfassbar cool vom Punkt schießt, ne? Also er hat ja danach sogar zugegeben bei den Kollegen vom ZDF, dass das eigentlich alles gar nicht so geplant war, weil eigentlich wollte er in die rechte Ecke von ihm aus gesehen schießen und hat sich dann, weil er dachte, der Torwart zuckt in diese Ecke, dann doch kurzfristig umentschieden und er meinte, das ist eigentlich kein guter Move, den man macht, wenn man zum Elfmeter anläuft. Und dann hat er ihn aber auch wieder so trocken reingeschoben da mit so viel Power, dass du als Torwart da gar nichts machen kannst. Also das sind wirklich Bilderbuch-Elfmeter. Und für ihn ist es der 15. Elfmeter für den BVB. 15 Mal hat er getroffen. Also das ist schon beeindruckend. Und ja, letzte Woche dann schon gegen St. Pauli in so einer Drucksituation. Und jetzt wieder, da gehört schon einiges dazu, oder?
Ja, natürlich. Also was mir an Emre Can einfach imponiert, ist die Tatsache, dass er mittlerweile, muss man sagen, über Jahre hinweg auch es schafft, diese ganzen Debatten um ihn herum wegzustecken. Also, ist er jetzt ein geeigneter Kapitän für Borussia Dortmund oder nicht? Mhm. Ist sein Spiel nicht zu fehlerbehaftet? Ist er nicht jemand, der eigentlich gemessen an seinem Wert für die Mannschaft überbezahlt ist? Also ich glaube, dass das alles Dinge sind, die dem einen oder anderen Profi schon am Ego kratzen würden, die möglicherweise auch eine gewisse Form von Unsicherung zur Folge hätte. Kommt ja auch noch dazu, dass er jetzt zurzeit wird er wieder als Innenverteidiger eingesetzt, war eine Zeit lang dann eher im Mittelfeld, dass er dann ja auch gerne auf dem Platz so hin und her verschoben wird.
Gegen von Tottenham auch, ne?
Auf der 6. Kovac. Exakt. Also das sind alles Dinge, die musst du als Spieler, selbst wenn du über eine gewisse Erfahrung verfügst, erstmal wegstecken, für dich auch verarbeiten und du musst damit klarkommen. Und ich meine, ich fand, dass gerade sein Auftritt jetzt in Berlin wieder mal eine Situation, wo der BVB vorher viele schuldig geblieben ist, dass der Auftritt, der wirklich sehr, sehr entschlossen gewirkt hat, dass der Mannschaft dann auch gut getan hat. Und dann zeigt sich halt tatsächlich sein Wert, weil den kann man, glaube ich, reduzieren auch ein bisschen auf eine wirklich fast schon herausragende Charaktereigenschaft bei ihm. Er ist jemand, der mit Rückschlägen umgehen kann. Er ist jemand, der weiß, wenn es einen Rückschlag gegeben hat, dann ist die Mannschaft in der Pflicht, eine Antwort zu liefern. Und bei dem Bemühen darum, eine Antwort zu liefern, da geht er dann voran. Manchmal geht er vielleicht sogar ein bisschen zu forsch voran. Haben wir ja auch gesehen jetzt am Samstagabend.
Ja, absolut. Also Emre Can ist da keiner, der sich versteckt. Im Gegenteil, ich glaube, immer wenn was los ist auf dem Platz, auch vielleicht mal abseits des Sportlichen, da ist er auch ganz vorne mit dabei. Und deshalb war es uns auch in dieser Woche wert, extra eine Kategorie dem Kapitän der Dortmunder zu widmen. Und deshalb kommt hier unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, und das war mal so ein richtiger Aufreger, nämlich für mehr oder weniger alle Leute in der alten Försterei, mit Ausnahme vielleicht der Anhänger der Gäste von Borussia Dortmund. Emre Can hat sich so richtig den geballten Unmut der Berliner Fußballfreunde zugezogen, weil er halt ziemlich emotional zu Werke gegangen ist und dabei tatsächlich auch bisschen übers Ziel hinausgeschossen hat. Also, er hat Andrej Ilić gefoult und danach hat er eine Rudelbildung provoziert, der Emre. Und als sich dann Yannick Hamra den Ball schnappen wollte, um den gerechtfertigten Freistoß für Union auszuführen, hat er ihn geschubst. Das nutzte Hamra dann aus, fand ich allerdings auch ein bisschen theatralisch, ließ sich zu Boden fallen. Can bekam die gelbe Karte dafür, völlig korrekt. Und dann gab es noch eine Szene ein paar Minuten später, da trat ihm Diogo Leite auf die Achillessehne. Can wälzte sich am Boden, er muss wohl richtig Schmerzen gehabt haben. Aber das Publikum an der alten Försterei hat das als Schauspielerei interpretiert. Mhm. So, und dann kam das Stadion aber mal so richtig in Wallung. Und Emre Can wurde von den Rängen, also das war teilweise schon richtig unter der Gürtellinie, wüst beschimpft. Das ist erstmal der Vorgang, Manni. Wie ordnest du ihn ein?
Emotionen, die, glaube ich, in so einem Spiel dazugehören. Und wie schon gesagt, Emre Can ist keiner, der sich versteckt, dass dann die Fans ihn so auspfeifen, wie auch immer. Ist dann wahrscheinlich auch ein Teil des Geschäfts. Auch wenn im Nachgang eher sich die Berliner daran gestört haben, ist mir oder kam mir so vor, also Union-Angreifer Ilias Ansa meinte ja dann auch, ne, dass ihm das ein bisschen zu viel war von den eigenen Fans. Da gehört schon auch einiges dazu, dass du dich da so positionierst, auch wenn er das natürlich alles gelobt hat. Und die Dortmunder, die sind da eigentlich alle relativ cool geblieben bei dem Vorgang, haben das so ein bisschen runtergespielt, ne? Nico Schlotterbeck hat gesagt, naja, er freut sich immer über einen aggressiven Emre, weil man den auf gar keinen Fall bespielen möchte. Lars Rückner meinte auch nur sowas in die Richtung, ja, das pusht ihn doch nur noch mehr. Und wir haben auch mal Torhüter Gregor Kobel nach dem Spiel gefragt, wie er zu dieser Situation steht. Und ich finde seine Antwort, die passt einfach perfekt.
Boah, ich glaube, er mag das. Ich glaube, das gefällt ihm, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich spiele eigentlich auch relativ gerne auswärts, weil ich feiere das eigentlich auch noch, wenn da Stimmung aufkommt und wenn da ein bisschen dicke Luft ist. Und so wie ich jetzt den Emre einschätze, fand er das eigentlich auch ganz, ganz cool.
Ja, und das ist auch mein Eindruck, dass jemand wie Emre Can mit sowas nicht nur gut umgehen kann, sondern der ja vielleicht das auch mal so ein bisschen rauskitzelt, um ja sich selbst ein bisschen mehr Feuer zu geben. Und seine Leistung würde das auf jeden Fall bestärken, dass er da so tickt, als würde ihn das nur noch schärfer machen. Das, was in London eben bei sehr vielen gefehlt hat, war da eben auf jeden Fall von Beginn auch an auf dem Platz. Und ich find's auch witzig, dass Gregor Kobel auch sagt, so nach dem Motto, naja, das mag er eigentlich auswärts auch ganz gerne, wenn so ein Feuer in der Luft liegt, auch mal gegen einen, das stachelt eigentlich nur noch mehr an. Und von daher glaube ich, der BVB findet die Aktion gar nicht so wild. Olli, was aber sehr, sehr amüsant auch ein Stück weit war, war ja der Aspekt, dass Union Berlin seinen 60. Geburtstag gefeiert hat. Erstmal Glückwunsch an der Stelle. Und da war Emre Can offenbar keiner der geladenen Gäste. Kannst du uns das mal erklären?
Ja, jetzt wird's in der Tat ein bisschen skurril. Ich habe ja eben schon versucht, eine kleine Anspielung auf diesen Vorgang zu machen, als wir über die, sagen wir mal, manchmal etwas fragwürdigen Social-Media-Aktivitäten verschiedener Bundesligisten hier gesprochen haben. Wenn der BVB das gemacht hat nach dem Tottenham-Spiel, kann er sich jetzt zumindest sagen, okay, das passiert nicht nur uns. Union Berlin hat auch für Aufsehen gesorgt und man muss wissen, um das einzuordnen, ich habe nochmal genau nachgeguckt, um 20.53 Uhr hat der BVB, also die Social-Media-Abteilung des BVB, auf der Plattform X ein Foto gepostet, auf dem Nico Schlotterbeck, das ist übrigens ein früherer Unioner, Maxi Bayer und Emre Can zu sehen waren, wie sie alle drei in die Kamera lächelten. Und darüber gab es die Überschrift POF, Doppelpunkt, deine Gäste zum 60. Geburtstag stehen vor der Tür. Also wie gesagt, eine Anspielung auf das 60-jährige Vereinsjubiläum, das die Berliner am Samstag auch, sei an dieser Stelle auch mal erwähnt, mit einer großen und, wie ich fand, auch beeindruckenden Choreografie gefeiert hatten. Dann passierte Folgendes. Kurz nachdem der BVB dieses Foto veröffentlicht hat, postete Union das fast gleiche Bild, nur dass Emre Can auf diesem Foto ja fehlte. Der BVB-Kapitän war einfach abgeschnitten worden. Und über diesem Foto, was Union dann gepostet hat, stand nur für geladene Gäste. Und dann kam ein Smiley, aber nicht das Zwinker-Smiley. Also, falls das jetzt ironisch gemeint war, und ich gehe mal davon aus, dass es ironisch gemeint war, dann muss man sagen, läuft der erste FC Union allerdings Gefahr, dass sich das nicht jedem sofort erschlossen hat. Der eine oder andere könnte vielleicht sogar denken, dass die Köpenicker ihre ja insgesamt verdiente Niederlage gegen den BVB vielleicht nicht ganz so gut verkraftet haben.
Das
also
stimmt.
War schon ein gewisses Nachkarten da an dieser Stelle. Ich glaube, Emre Can wird es verschmerzen. Ich weiß so ohnehin nicht, ob er Zeit gehabt hätte, dann am Samstag noch zur Jubiläumsfeier von Union zu gehen. Genau. Aber immerhin, Maxi Bayer und Nico Schlotterbeck hätten da ja auflaufen dürfen. Denn
ja.
Die dürfen sich ja auch nach der Veröffentlichung von Union Berlin als durchaus geladene, willkommene Gäste begreifen.
Ja.
Obwohl sie Union vorher jeweils einen Treffer eingeschenkt haben.
So ist es, ja. Obwohl sie getroffen haben. Ich fand es eigentlich ganz witzig, diesen Post vom BVB bei Union.
Ja.
Es war witzig gemeint. Ich glaube aber, sowas verfehlt auch so ein bisschen, ja, den Sinn des Ganzen. Ich fand es jetzt auch nicht. Ich meine, was bezweckst du damit, ne? Du erinnerst ja nur daran, dass die Fans damit recht hatten, ihn dann so auszupfeifen und zu beleidigen und so. Und das ist ja auch der falsche Weg, ne? Bei allen Emotionen, die dazugehören,
ja,
muss man dann das nicht auch. Ich meine, das ist ja auch der Social Media Account des Vereins, ne? Also ich finde, da muss man dann auch über so Nicklichkeiten drüberstehen. Wie dem auch sei,
wie gesagt,
wir bleiben
ich
dabei.
Schon,
ist
dass
ja
tatsächlich,
auch,
ja, der Initiator dieses Reposts von Union Berlin vielleicht tatsächlich auch eine gewisse Ironie beabsichtigt,
ja,
dadurch
klar,
zum
klar.
Ausdruck zu bringen. Das Problem ist nur insgesamt, aber das ist mein persönlicher Eindruck, diese komplette Social-Media-Welt irgendwie, man kann im Grunde genommen alles posten, man kann alles machen, aber Ironie kommt irgendwie meistens nicht so an, zumindest bei vielen nicht. Die verstehen das dann auch nicht. Also insofern, man hat sich da vielleicht auf etwas zu, um mal beim winterlichen Wetter zu bleiben, etwas zu dünnes Eis begeben.
Ja,
aber ich fand es jetzt auch nicht dramatisch.
Ja, überhaupt nicht. Aber du hast natürlich auch recht. Ich finde auch bei Social Media, insbesondere bei Kommentaren, da tun sich schon auch oft ganz schöne Abgründe auf. Aber das würde jetzt, glaube ich, auch den Rahmen dieser Folge sprengen. Von daher machen wir einfach mit den eingeladenen Gästen weiter, Olli. Maxi Bayer mal wieder getroffen. Durchaus positiv, hat dann den Deckel drauf gemacht auf dieses Spiel. Ist auch, glaube ich, am meisten, ich hatte da vorne nochmal nachgeguckt, Mensch, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ist mit Abstand auch am meisten gelaufen in dieser Partie. Knapp 12 Kilometer, gefolgt von Daniel Svensson und Julian Riason. Ja, habe ich's. Also es unterstreicht einfach, wie fleißig der auf dem Platz ist. Das sieht man ja auch Woche für Woche. Ich habe immer oder hat so gegen Unions Gefühl, dass so ein bisschen Leichtigkeit, dass ihm so ein bisschen abhanden gekommen war beim BVB, dass man da wieder ein bisschen mehr gesehen hat. Also das hat auch wieder Hoffnung gemacht. Und Nico Schlotterbeck einfach vorne, ne? Aus den letzten 3 Spielen jetzt schon 2-mal per Kopf eingenickt. Er hat ja auch selber gesagt, ne, er darf jetzt auch wieder öfter vor. Das war am Anfang der Saison nicht so, weil da auch Nico Kovac schon mal drauf geachtet hat, dass er sich nicht überanstrengt, gerade nach seiner Verletzung. Also da war ihm immer wichtiger, dass sein Innenverteidiger Chef schnell wieder zurück ist. Aber hat mal wieder eingenickt, jetzt sein drittes Saisontor insgesamt. Und Olli, das große Thema, was natürlich bei Nico Schlotterbeck umherschwebt, ist natürlich seine Vertragsverlängerung. Und lange Zeit war es ruhig. Jetzt hat er sich aber tatsächlich mal wieder darüber geäußert und wir hören mal rein.
Das, was die letzten Wochen natürlich geschrieben wurde, stimmt nicht immer. Aber natürlich, ich bin in Gesprächen mit Dortmund. Und ich werde dann irgendwann auch eine Grundsatzentscheidung treffen mit Papa und Kevin. Aber ja, das ist immer schwer, das Thema. Aber ich probiere mich fußballerisch davon nicht beeinflussen zu lassen, weil das Einzige, was ich machen kann, ist auch im Fußball gut dazustehen. Und das probiere ich, das habe ich heute hinbekommen.
Hast du denn für dich einen Zeitraum, wo du sagst, bis dahin möchtest du das erledigt haben?
Ja, ich denke schon, dass ich mir irgendwann eine Deadline setze. Aber wann die genau ist, nicht. Ich bin Bauchmensch. Ich werde irgendwann eine Entscheidung treffen, aber die sage ich euch nicht, wann die Deadline ist.
Ja, es haben in vergangenen Wochen schon sehr, sehr viele über die nach wie vor offene Zukunft von Nico Schlotterbeck gesprochen. Jetzt hat er es mal selber getan. Was hat er im Prinzip gesagt? Dass er noch nicht weiß, wohin die Reise gehen wird und dass er sicherlich vor einer sehr, sehr schweren Grundsatzentscheidung stehen wird. Insofern nichts Neues, keine Breaking News, wenn man so will. Aber wie ich finde, dann doch ein ganz interessanter Einblick, den er uns da geliefert hat in sein Seelenleben. Weil man hat schon das Gefühl, da ist jemand, der ringt mit sich. Der ist hin und her gerissen. Und er weiß tatsächlich, Stand jetzt zumindest noch nicht so hundertprozentig, was er machen soll. Und die spannende Frage ist dann natürlich wieder, weil wir ja mehr oder weniger alles interpretieren, was sich jetzt derzeit um Nico Schlotterbeck mögliche Zukunftsperspektiven rankt. Wie sollen wir das jetzt wieder interpretieren, Manni, um mal Carsten Kramer zu zitieren, aus Sicht von Borussia Dortmund. Ja, ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer?
Ja, also im Grundsatz bleibe ich bei meinen Worten, die ich ja auch, glaube ich, schon seit Beginn dieses Themas gewählt habe. Je länger er sich Zeit lässt, desto unwahrscheinlicher wird's. Jetzt habe ich schon auch durch diese ganze Marktlage, auch dadurch, dass Upamecano bei den Bayern jetzt dass es da alles konkreter wird und so weiter und da vielleicht auch die ein oder andere denkbare Option für ihn wegbricht, dass es auch wieder ein Stück weit realistischer werden könnte, zumal von diesen großen Vereinen, die er sich ja vorstellen könnte, jetzt sagen wir einfach mal Real Madrid etc., jetzt noch keinen konkreten Vorstoß gewagt haben. Ne? Und er wird jetzt auch nicht zu, was weiß ich, zum VfB Stuttgart wechseln, das ist ja auch Quatsch. Also es muss schon wirklich ein Verein aus der allerhöchsten Güteklasse sein und da war halt noch keiner so konkret. So, jetzt ist natürlich schon die Sache, ne, wenn du als Schlotterbeck-Seite jetzt an Vereine herantrittst, kannst du dann natürlich was in Bewegung setzen. Aber das große Problem ist, glaube ich, schon, was ja auch wieder gut ist für den BVB, dass er sich auch sehr gut vorstellen kann, beim BVB vielleicht sogar zu bleiben. Also, du hast es gesagt, Olli, er ist hin und her gerissen. Ich find's halt schon ein Stück weit spannend mit dieser Deadline, die er sich selbst gesetzt hat, die er aber nicht verraten will. Er hat gesagt, er bespricht das mit Kevin, also mit seinem Bruder, der ja gegen die Bayern gewonnen hat am Wochenende. Und auch mit seinem Papa, also wahrscheinlich auch mit der ganzen Familie Schlotterbeck. Und was ich mich halt frage, wann willst du sowas treffen? Also auf was wartest du? Und Olli, feuer jetzt gleich noch eine Frage an dich hinterher. Was hat sich denn eigentlich seit dem Früher von einem guten Jahr oder von einem knappen Jahr geändert, weil da war ja eigentlich eine Vertragsverlängerung nur noch Formsache.
Ja, was hat sich seitdem geändert? Ich glaube, was sich grundsätzlich geändert hat, ist, dass die Wertschätzung, die allgemeine Wertschätzung, also nicht nur die des BVB, sondern im deutschen Fußball, wenn man so will, internationalen Fußball für Nico Schlotterbeck sich deutlich gesteigert hat. Das heißt, dass der natürlich mittlerweile weiß, wenn ich diesen Schritt machen will, hin vielleicht mal zu einem ganz, ganz großen Verein, dann könnte das Zeitfenster vielleicht jetzt schon im kommenden Sommer das Richtige sein. Das ist das eine.
Ja, auch das Letzte.
Das macht es so schwer. Ja, das weiß ich nicht unbedingt, ob es das Letzte sein
aber
wird.
Aber wenn er, ja.
Ja, ich meine, das hängt natürlich auch immer von Angebot und Nachfrage ab. Wenn beispielsweise tatsächlich jetzt noch keiner der ganz großen internationalen Player vorstellig geworden ist mit einem konkreten Angebot. Und wenn, gehen wir mal davon aus, die Tür zu Bayern München vielleicht jetzt zu sein sollte, wegen dieser bevorstehenden Vertragsverlängerung mit Upamecano, dann könnte man natürlich auch sagen, und es gibt dann natürlich dann auch zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht, dann könnte auch von jetzt aus gesehen der übernächste Sommer, also der Sommer nach der kommenden Saison, der richtige Zeitpunkt sein. Das wäre dann allerdings der letzte. Ja, ich weiß. Dann könnte man theoretisch aus Sicht von Nico Schlotterbeck sagen, mein Gott, ich mache jetzt gar nichts mit dem BVB. Ich gehe dann einfach mit dem auslaufenden Vertrag in die kommende Spielzeit und kassiere dann ein riesiges Handgeld. Wenn er das machen sollte, wäre das natürlich auch eine nicht unerhebliche Belastung des Arbeitsklimas, dass er dann hier ja zumindest noch anderthalb Jahre in Dortmund genießen müsste, indem er sich beraten müsste, weil dann wäre der BVB sicherlich, und das könnte man nachvollziehen, mehr als verstimmt. Wie könnte denn eine konkrete Lösung dieser Situation aussehen? Und ein Ansatz wäre da für mich tatsächlich eine Vertragsverlängerung mit einer Ausstiegsklausel. Mhm. Also, dass man vielleicht das Szenario ausschließt, dadurch, dass er im kommenden Sommer geht, indem man den Vertrag verlängert und indem man dann sagt, aber es gilt eine Ausstiegsklausel mit einer vernünftigen Ablösesumme.
Sag mal eine Summe.
Auch, ja, die müsste dann irgendwie in einem Bereich liegen bei, ich sag mal, 50 Millionen Euro vielleicht, 40, 50 Millionen Euro, ja. Aber das ist jetzt so einfach ins Blaue hineingesprochen, dass einem Spieler seiner Qualität dadurch auch die Möglichkeiten offen bliebe, wenn in anderthalb Jahren sich die Bayern die Zusammenstellung ihrer Innenverteidigung doch nochmal überlegen sollten oder wenn beispielsweise tatsächlich irgendwie ein großer Engländer, ein großer Spanier an ihn herantreten sollte. Damit könnte der BVB sicherlich gut leben. Ich glaube, man muss sich von einem Punkt verabschieden, auch wenn der sehr, sehr schön wäre. Die Aussicht darauf, jemanden wie Nico Schlotterbeck ohne die Hintertür einer Ausstiegsklausel langfristig zu binden, um ihn als Identifikationsfigur aufzubauen und zu sagen, der wird jetzt 4-5 Jahre für den BVB spielen, um den herum bauen wir eine neue Mannschaft auf. Das ist einfach immer unter der Voraussetzung, dass Nico Schlotterbeck jetzt nicht irgendwie einen totalen Leistungseinbruch erleiden sollte oder eine schwere Verletzung erleiden sollte, ist das aus Sicht von Borussia Dortmund unrealistisch. Schlicht und ergreifend. Das heißt, du müsstest dich mit dieser, nennen wir es mal, Krücke einer Ausstiegsklausel anfreunden. Wenn du das tätest, es gibt ja vielleicht auch Indizien dafür, dass Borussia Dortmund darüber nachdenkt, über eine derartige Konstellation, dann hast du tatsächlich die Möglichkeit oder zumindest die Aussicht darauf, Nico Schlotterbeck noch anderthalb Jahre, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, zweieinhalb Jahre zu halten. Ja. Schauen wir mal.
Ja, absolut richtig, Olli. Ich gebe dir da hundertprozentig recht. Ich glaube, es gibt nur diese zwei Optionen. Entweder er verlängert noch in den nächsten Monaten mit einer Ausstiegsklausel. Ich glaube, mittlerweile wäre der BVB da auch okay mit, auch wenn sie das lange Zeit oder viele Jahre ja überhaupt gar nicht ihren Spielern angeboten haben. Aber sie merken natürlich auch, dass an der ganz, ganz viel hängt. Dann würden sie ihm das auf jeden Fall zugestehen. Aber ich glaube, genau das weiß eben Schlotterbeck und die Schlotterbeck-Seite noch nicht, ob ihnen das genügt oder ob sie vielleicht doch sagen, nee, ja, pass auf, ich will spätestens im Sommer weggehen und dann bekommst du Geld für den, dann wird der BVB entschädigt, bestimmt auch lukrativ. Ich denke auch, dass es sich in diesem Bereich bewegt, den du angesprochen hast. Und dann ist es total schade, aber der BVB bekommt was. Also, dass sie dann ihn im nächsten Jahr, im nächsten Sommer ablösefrei irgendwo hinziehen lassen, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, weil du hast es angesprochen.
Das darf nicht sein. Ja.
Genau, Olli, das kann nicht sein. Belastung des Arbeitsklimas. Ich glaube, dafür ist Nico Schlotterbeck auch zu sehr, ja, wie soll ich sagen, dem BVB zu dankbar für das, was er auf der Station leisten darf. Und ja, die haben ja ein gutes Verhältnis auch alle miteinander, auch wenn es natürlich angespannt ist. Und trotzdem, glaube ich, ist ihm da auch eine versöhnliche Lösung, liegt ihm da mit Sicherheit am Herzen. Was denkst du, Olli, was hat er sich für eine Deadline gesetzt? Ich glaube, wir werden es wahrscheinlich alle nicht rausfinden. Ich weiß, dass der ein oder andere Kollege mal von Ende Januar gesprochen hat, so um Weihnachten rum. Da haben wir damals ja auch schon gesagt, dass wir das gar nicht glauben, dass es so schnell gehen wird.
Ja, also tatsächlich, weil ich auch denke, du kannst jetzt nicht von ihm in dieser Situation erwarten oder beziehungsweise es wäre unrealistisch von ihm zu erwarten, dass er sich jetzt noch in den nächsten Wochen festlegt da. Ja. Weil da, glaube ich, wird das Schlotterbeck-Lager schon sehr genau darauf achten, tatsächlich nochmal auszuloten, wie sehen die Perspektiven da aus. Aber andererseits, wenn ich Nico Schlotterbeck da gehört habe in diesem Interview nach dem Spiel in Berlin und vor allen Dingen, wenn man ihn dabei auch beobachtet hatte, also das war ihm nicht angenehm, darüber zu sprechen. Und er ist sich auch bewusst, dass Borussia Dortmund da nicht ewig warten kann und dass er den BVB auch nicht ewig hinhalten kann. Also schauen wir doch mal, was passiert, wenn beispielsweise jetzt auch tatsächlich die Perspektive von Borussia Dortmund in der laufenden Saison in der Champions League geklärt sein sollte. Also wenn man da weiß, ob es tatsächlich läuft ja sehr wahrscheinlich auf die Playoffs hinaus. Wenn man dann irgendwann im Februar weiß, okay, es geht jetzt vielleicht tatsächlich ins Achtelfinale, dann könnte ich mir vorstellen, wäre das vielleicht ein Zeitpunkt. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen Kaffeesatzleserei von meiner Seite.
Olli, und nicht nur Perspektive Champions League, ne? Bundesliga ist nach dem Wochenende doch auch noch nicht entschieden. Ne? Blick auf die Tabelle. Ich sag's jetzt mal, 8 Pünktchen. Alle Mannschaften von 1-6 oder sogar 1-7 sind näher an die Bayern herangerückt. Die spüren schon den Atem der Verfolger. Mal ganz überspitzt formuliert. Und auch da, Olli, aber da muss ich auch sagen, hat mir dieses Unionsspiel auch im Nachgang gefallen, weil natürlich auch viele angesprochen wurde. Klar, wenn Bayern schon mal Punkte lässt, muss man natürlich auch das Thema ansprechen. Und eigentlich alle durch die Bank haben sich da ja so ein kleines Türchen offen gelassen. Gerade Nico Schlotterbeck, der so etwas gesagt hat wie, er möchte eben nicht, dass die Meisterschaft schon im März entschieden ist. Und deshalb, will man einfach so gut spielen, dass wenn die Bayern tatsächlich mal längere Zeit schwächeln, dass man dann da ist. Und das, Olli, das lobe ich mir, so eine Aussage.
Ja, definitiv. Das hat natürlich einen biografischen Hintergrund bei ihm. Er hat das ja auch gesagt. Er kann sich noch erinnern, als der BVB, wie gesagt, jetzt ist der Rückstand auf die Bayern ja auf 8 Punkte verkürzt worden, aber er kann sich auch erinnern, mal 9 Punkte hinter den Bayern gewesen zu sein. Und danach hat es auch eine Aufholjagd gegeben und die hätte ja fast dazu geführt, dass Borussia Dortmund tatsächlich Meister geworden wäre. Also das steckt in ihm auch noch so drin. Ich glaube, dass das auch eine Wunde ist, die bei Schlotterbeck noch nicht verheilt ist, dieses Verspielen dieser größten Titelchance in den letzten Jahrzehnten, dann am letzten Spieltag in diesem ominösen Heimspiel gegen Mainz. Also ich glaube, es geht da tatsächlich auch um das Prestige, den Abstand auf die Bayern jetzt auch nicht wieder größer werden zu lassen. Ich glaube, so kann man es halbwegs realistisch einordnen. Deshalb, Schlotterbeck gesagt, einfach dranbleiben, solange es geht. Und wer weiß, vielleicht kommen sie dann ja tatsächlich mal in Straucheln. Ja. Die Bayern müssen ja auch noch zum BVB kommen. Ja, und sollte dann tatsächlich, also das ist ja jetzt das aus Dortmunder Sicht bestmögliche Szenario. Du bleibst halt dran und du schlägst die Bayern dann im Westfalenstadion und der Abstand wäre dann verkürzt worden auf, was weiß ich, 4-5 Punkte. Ob sie dann auch mal ins Grübeln kommen sollten, tatsächlich die Bayern? Also ich glaube es nicht unbedingt, aber es ist trotzdem gut und richtig, dass Schlotterbeck das jetzt auch so mal thematisiert hat, dass er sich mit der Frage auch mal auseinandersetzt. Und wie gesagt, das ist ja auch eine Frage des Anspruchs aus Sicht von Borussia Dortmund, zu sagen, ey, egal wie stark die Bayern sind, und ich lasse mich da nicht blenden von diesem Ausrutscher gegen Augsburg. Man muss man sich mal vorstellen, das war die erste Niederlage überhaupt für die Bayern in dieser Saison. Ja. Also die werden schon auch sehr wahrscheinlich die richtige Antwort darauf parat haben. Aber trotzdem als Borussia Dortmund da nicht zu sagen, ach, haben wir doch sowieso nichts mit zu tun, ist doch sowieso egal. Das finde ich psychologisch wichtig und das zeichnet Schlotterbeck auch auf, dass er sich tatsächlich auch mit diesem, wenn auch sehr hypothetischen Szenario beschäftigt, was unter allen glücklichen Umständen, wenn die alle tatsächlich eintreten sollten, dann vielleicht auch zustande kommen kann. Ja. Das muss der Anspruch von Borussia Dortmund zu sein. Ja, wenn es dieses unwahrscheinliche Szenario geben sollte, dann wollen wir da sein. Das sind sie ja und das war Schlotterbeck ja in persona auch nicht, als es damals diese Möglichkeit unter Edin Terzic gegeben hat. Mhm.
Ja. Ja, so ist es. So ist es. Nein, also ich mag solche, ja, man kann sie ja nicht mal Ansagen nennen, aber so eine Anspruchshaltung beziehungsweise, ja, so ein genau. Ziel, und das ist absolut, finde ich, positiv zu bewerten. Einer, Olli, der auf gar keinen Fall mehr mitwirken kann in der Rückrunde, 3 Abgänge hat der BVB ja jetzt schon zu verzeichnen nach Kempel, Duran Will, Pascal Gross und jetzt eben auch einer, der allen Beteiligten wahnsinnig wehtut, ne? Aaron Anselmino. Der Argentinier muss zurück zum FC Chelsea. Der hatte ja eine Rückholoption, ne? Also eine Rückhol, wie sagt man das?
Ja.
Doch, Rückholoption.
Option, ja.
Klausel, genau. Rückholklausel hatten die Londoner sich extra eintragen lassen, als Anselmino im Sommer zum BVB gewechselt ist. Man muss sagen, immer wenn er auf dem Platz stand, er hatte immer mit muskulären Problemen zu kämpfen, hat er eigentlich immer überzeugt, ne? Und das ist eben Chelsea auch nicht verborgen geblieben. Und das war jetzt natürlich schon sehr kurzfristig, dass sie ihn zurückholen, und war auch sehr überraschend, weil eigentlich haben die Dortmunder fest damit gerechnet, dass er mindestens bis zum Sommer Dortmunder bleibt, und hatten eigentlich sogar auch ein Stück weit damit geliebäugelt, vielleicht über den Sommer hinaus ihn halten zu können. Und jetzt ist es eben so, dass er gehen muss. Olli, das ist schon hart bitter, oder? Ich weiß, du bist auch eigentlich ein großer Fan von ihm.
Ja, weil ich fand das sehr beeindruckend. Er war kaum da. Er hatte davor auch nicht regelmäßig gespielt und hat dann, kam ja auch nicht ganz fit hier an in Dortmund, hat dann sofort einen Eindruck hinterlassen in den Spielen, die er dann gemacht hat, in den ersten, dass du das Gefühl hattest, der spielt schon sehr, sehr lange hier. Die Abläufe stimmten, er benötigte rein sportlich gesehen kaum Integrationszeit, und ich habe auch immer das Gefühl gehabt bei ihm, wie gut ihm das tut, dass er jetzt mal bei einem Verein hat, wo er möglicherweise eine Perspektive hat, wo er möglicherweise auch weiter reifen kann, auch wenn er in den Spielen schon recht reifen, erwachsenen Eindruck gemacht hat. Dass das jetzt so schnell, so abrupt dann wieder beendet worden ist, ist sicherlich auch irgendwo, ja, der Fluch der guten Tat gewesen. Chelsea ist es nicht verborgen geblieben, wie gut er sich ja eingefügt hat bei Borussia Dortmund. Aber das ist schon bitter für den BVB einerseits, aber noch bitterer eigentlich für den Jungen, der jetzt wieder zurück muss zum FC Chelsea. Und es ist ja überhaupt nicht geklärt bis dahin, ob Chelsea dann tatsächlich jetzt sofort auf ihn bauen wird.
Ja, das ist es halt.
Er nicht möglicherweise verkauft werden soll. Oder wer weiß, vielleicht wird er dann sogar im kommenden Sommer nochmal verliehen etc. Also das ist schon, sagen wir mal, eine sehr, sehr missliche Situation, die sich für ihn da ergibt. Man kann immer sagen, wer beim FC Chelsea, die haben ja dieses riesige, ich nenne es mal Leihdepartment von Spielern, es sind ja über 60 Spieler, die Chelsea gehören, die quasi über ganz Europa verliehen sind. Darunter sind einige Leute dabei, die haben noch nie ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft von Chelsea in der Premier League absolviert. Die werden von einem Verein zum nächsten Verein verliehen. Das ist die werden sicherlich gut verdienen, da keine Frage. Aber das ist karriereplanerisch für die Jungs eigentlich Gift. Und ja, aus Sicht von Borussia Dortmund auch, klar, weil du verlierst im Hinblick auf die Zukunft möglicherweise einen Kandidaten, der dir gute Dienste leisten könnte, sollte Nico Schlotterbeck sich tatsächlich entscheiden, gehen zu wollen.
Ja. Ja, so ist es. Also ich finde es auch bitter, er hat sich auch wohlgefühlt in Dortmund, dass du den Spieler jetzt zurückholst, kann ich aus Eigeninteresse auch ein Stück weit verstehen, auch wenn ich mir nie sicher bin, ob er bei Chelsea jetzt sofort viel spielen wird. Wir erinnern uns zurück, vor dem Sommer beim FC Chelsea hat er genau 2 Profiminuten für die Londoner auf dem Platz gestanden und das war bei der Club-WM, ist er irgendwann mal im Viertelfinale ganz spät eingewechselt worden, also das war vor Borussia Dortmund nix. Und jetzt hat er sich, wenn er fit war, von seiner besten Seite gezeigt. Die waren auch alle total beeindruckt von ihm und bedauern das dann natürlich jetzt auch zutiefst, diese Entscheidung. Aber Olli, nochmal ganz kurz zurück. Meinst du, das ist den Verantwortlichen eine Lehre? Weil es ist ja schon auch ungewöhnlich zu sagen, okay, du leihst jetzt einen Spieler als Borussia Dortmund ohne eine Kaufoption zu haben oder sonstiges, das hätten sie ja immer ganz gerne, ne, für den Fall der Fälle, dass er eben einschlägt, wie beispielsweise, ja, bei Marzen hast du dich ja damals auch ärgern müssen, ne, dass du die dann ziehen kannst, weil sonst hast du da ja von so einem jungen Spieler perspektivisch überhaupt nichts, dann bist du ein Ausbildungsverein und dann muss ich auch sagen, wenn man sich diesen Deal jetzt anguckt, das zeigt ja auch, wie groß diese Kluft wird, ne? Dass der BVB da keine Macht und Mittel hat, einen Spieler, der beim FC Chelsea davor nicht zum Zug kam, nicht halten kann. Also nicht mal mehr für ein halbes Jahr.
Aber du weißt natürlich, Stichwort Marzen beispielsweise, worauf du dich einlässt, wenn du mit dem FC Chelsea Geschäfte machst.
Aber machen sie oft genug.
Ja, dass dir das passieren kann. Wobei man da in dem Zusammenhang sagen muss, klar, man hätte natürlich sagen können, wenn man jetzt eine langfristige Planung angestellt hat, wäre der Kritikpunkt berechtigt gewesen, guck doch lieber woanders, guck doch nicht beim FC Chelsea, ist ja auch schon mal an anderer Stelle thematisiert worden, da ist was dran. Aber ich erinnere noch mal dran, wie die Situation im vergangenen Sommer war, in der Innenverteidigung, du hattest da einige personelle Probleme, du hattest die Schlotterbeck-Verletzung, Niki Süle hat in der Hinrunde ja beispielsweise kaum gespielt, das heißt, du hattest richtig Not am Mann, du hattest da eine Vakanz und vor dem Hintergrund war dann diese Entscheidung gar nicht mal so verkehrt, dass sie jetzt so bedauert wird und auch in diesem Zusammenhang auch kritisch durchleuchtet wird, das hängt ja sicherlich damit zusammen, dass der Junge hier einen richtig guten Job gemacht hat. Also er hat zwar, auch wenn er verletzt war, ich glaube, das sind 10 Spiele gewesen, die er gemacht hat, 585 Minuten, aber davon kann ich mich nicht erinnern, dass da einige einzige Spielminute von ihm schlecht gewesen ist. Also das ist ja das, was man im Sommer so, als man Not am Mann hatte, als man dringend und schnell etwas tun musste, was man da ja noch nicht wusste, dass es so gut passt. Und wenn man das jetzt weiß, dann kann man sagen, ja, die Perspektive, die langfristige Perspektive, die wird einem jetzt durch diese Option, von der man ja wusste, die man im Sommer ja auch unterschrieben hat, von Seiten des BVB aus, die wird einem durch diese Option jetzt natürlich zunichte gemacht, aber im Sommer stand man unter Handlungsdruck. Deshalb würde ich da jetzt keine zu großen Vorwürfe an Sebastian Kehl und Lars Ricken machen wollen.
Ja. Trotzdem maximal unglücklich und ich glaube nicht nur der BVB bedauert, sondern auch wir, weil ich finde, auch er so vom Typ her, von seiner Leidenschaft, Einstellung, Mentalität und auch, was er am Ball kann, ne, war das schon sehr, sehr schön und stark, was er da geleistet hat und konnte man sich auf jeden Fall immer sehr, sehr gut angucken. Er war auch beliebt in der Mannschaft, hat sich auch wohl gefühlt, von daher umso unglücklicher, dass er zurück muss, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch einiges von ihm hören, vielleicht auch eben dann nicht mit schwarz-gelber Zukunft, aber mal gucken, man weiß ja nie, Chelsea und der BVB, die pflegen ja auch weiterhin bestimmt gute Kontakte, auch wenn die Verantwortlichen ein bisschen sauer sind, wie das jetzt vonstatten gegangen ist. Ich glaube, da ist der FC Chelsea trotzdem auf der Kurzwahltaste weiterhin bei Sebastian Kehl. Und wer weiß, wenn Anselmino in der Rückrunde für Chelsea wieder kein Spiel macht, Ja, und sie dann vielleicht ein Interesse haben, ihn im Sommer wieder zu verleihen, zu verkaufen, dann ist mit Sicherheit der BVB auch ein Ansprechpartner. Aber ja, erstmal muss man sich schütteln.
Aber noch eine Leihe. Ja, ich glaube, damit würde man sich keinen Gefallen tun. Also wenn, dann müsste es ein Kauf sein. Das wird natürlich alles andere als einfach, damit mit Chelsea eine Einigung herzustellen. Und ich glaube, dass, sagen wir mal, allein die Chance auf einen Kauf würde sich ja vielleicht nur dann ergeben, wenn Anselmino jetzt, wo auch immer er dann spielen wird in der Rückrunde, ob er spielen wird, wenn er da sich nicht durchsetzen kann. Aber dann ist auch immer die Frage, kriegst du dann den gleichen Spieler zurück? Ich meine, der wird auch darunter leiden, dass er jetzt zurückbeordert worden ist von Chelsea, dass er hier nicht mehr Zeit bekommt. Und wenn er dann tatsächlich jetzt wieder in der Versenkung verschwinden sollte, dann ist tatsächlich die Frage, kriegst du noch den Spieler vom Mentalen her zurück, so den du jetzt auf schmerzliche Art und Weise wieder hast ziehen lassen müssen.
Ja,
das ist bitter. Das ist die Quintessenz dieses, wie ich finde, einfach... ja, es mag ein Geschäftsmodell sein für den FC Chelsea, aber es ist nicht gut. Es ist nicht gut für die Spieler. Das müssten junge Spieler auch wissen und das müssten ihre Berater ihnen auch mal klar aufzeigen und sagen, pass auf, hört sich vielleicht gut an, ein Angebot von Chelsea zu haben, aber du weißt nicht, was das perspektivisch für dich tatsächlich bedeutet, dann geh doch lieber zu einem Verein, wo du etwas weniger kriegst und der vielleicht jetzt auch nicht ganz so einen großen Namen hat.
Ja.
Kontinuierliche Entwicklung, glaube ich, ist gerade für junge Spieler das A und O. Und da ist Anselmino jetzt, der ist ja richtig aufgeblüht hier in Dortmund.
Absolut.
Einfach das beste Beispiel. Aber wir können uns die Fußballwelt nicht schöner machen, als sie leider Gottes manchmal tatsächlich ist.
So ist es. Zwingend nachbesetzen wollen sie die Person aber nicht. Ein paar Tage ist ja das Transferfenster noch offen, bis nächsten Montag.
Ja.
Ausnahmsweise, weil dieser 31. eben auf einen Samstag fällt, deshalb verlängert man das noch bis zum Montag. Und da hätten sie noch Zeit, allerdings mit Nico Schlotterbeck, Emre Can, Waldemar Anton, Niki Süle, Rami Benzebaini und auch Filippo Mane, den man ja eigentlich verleihen so wollte im Winter, dass er noch ein paar Spielminuten sammelt. Daraus wird jetzt wahrscheinlich nichts. Hat man ja genug Optionen für diese Dreierkette. Also da ist jetzt kein allergrößter Handlungsbedarf. Ich stimme dem Ganzen auch so zu. Ich finde das in Ordnung. Auch wenn du natürlich jetzt einen Verlust zu verkraften hast, bist du da schon noch ganz gut aufgestellt in der Innenverteidigung, sofern sich keiner verletzt. Und dann wird's auch mit diesen 6 Mann unter der Woche gegen Inter gehen. Olli, vielleicht noch zum Abschluss. Inter,
ja.
Tabellenführer Serie A, jetzt am Wochenende 6-2 gegen Tabellenletzten Pisa gewonnen zu Hause. Das ist schon eine Brocke, ne? Das ist wahrscheinlich nach City, würde ich mal sagen, der schwerste Gegner vielleicht in der Champions League. Oder wie schätzt du sie ein?
Ja, definitiv. Also Inter Mailand ist eine Mannschaft mit einer Qualität logischerweise, also verfügen über richtig gute Spieler, wenn du dir die Offensive anguckst, beispielsweise mit Lautaro Martinez, mit Pio Esposito, haben sie einen gerade mal 20 Jahre alt, ein ganz junges Top-Talent auch noch. Du hast Erfahrung im Mittelfeld mit Di Marco, für mich der Taktgeber da im defensiven Mittelfeld. Guten alten Bekannten, Henrik Mkhitaryan, mittlerweile auch nicht mehr der allerjüngste, aber er hat unter anderem ja auch noch getroffen, jetzt gegen Pisa, also auch ein sehr abgebrühter Profi. Das ist schon ein richtiges Kaliber, was jetzt zum BVB kommen wird und vor allen Dingen, sie verfügen auch über eine richtig, richtig gute Mentalität. Sie hatten zu Saisonbeginn einen ziemlich großen Rückstand in der Serie A. Mittlerweile mit 5 Punkten Vorsprung auf Milan, den Lokalrivalen, Tabellenführer. Und vor allen Dingen, sie haben in der Serie A eine Tordifferenz von ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall im Vergleich zu Milan, Tabellenzweiter, haben sie ein um 13 Treffer besseres Torverhältnis. Das ist ja fast schon ein Extrapunkt. Also das ist für mich, wenn da kein Wunder passiert, der kommende italienische Meister. Und ja, vielleicht auch ein kleiner Geheimfavorit auf den Gewinn der Champions League. Also zumindest traue ich ihnen zu, relativ weit zu kommen in der Champions League.
Ja, gehe ich mit. Und du hast auch schon gesagt, ne, für den BVB ist noch alles drin. Wir, ihr da draußen, drückt mit Sicherheit die Daumen. Olli, sehen wir uns am Mittwoch? Ja, oder?
Sì, naturalmente. Oh. Das wird ein Highlight. Ich freue mich richtig darauf. Ich darf Radio machen diesmal. Ich liebe das, wenn du ein Spiel übertragen kannst, ein internationales Spiel mit klangvollen Spielernamen, mit tatsächlich auch so ein bisschen einem K.O.-Charakter. Also das heißt, da geht es ja um richtig was. Also ist alles drin für Borussia Dortmund. Das heißt, Chancen und Risiken. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, ob ihnen das gelingt, sagen wir mal, diese Haltung, diese erwachsene Haltung wieder an den Tag zu legen, die sie jetzt bei Union Berlin gezeigt haben. Und vor allen Dingen bin ich darauf gespannt, ob die BVB-Offensive tatsächlich auf diesem hohen Niveau hat, das Zeug hat, sich dann auch durchzusetzen, Tore zu erzielen. Fand ja ganz interessant, diesmal die Variante, die Kovac da gewählt hat, mit Guirassy, mit Fabio Silva, also eigentlich mit zwei Mittelstürmern plus Maxi Bayer zu agieren. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Fabio Silva, dem fehlt eigentlich noch so richtig mal, sagen wir mal, dieser Treffer, der dann, glaube ich, bei ihm den Knoten noch mehr platzen lassen würde. Aber was er spielerisch, was er technisch da in die Waagschale geworfen hat, das fand ich richtig gut. Also ich bin eigentlich, wie heißt das so schön, verhalten optimistisch aus Dortmunder Sicht für das Interspiel.
Ja, ich glaube, das können wir auch alle sein. Ich freue mich auf jeden Fall und dann gucken wir mal, gegen wen es dann vielleicht in den Playoffs geht. Da steht ja dann auch gleich fest, ne? Immer 9. Genau. 24. und so weiter. Wir sind mal gespannt. Ich tippe jetzt mal auf die Playoffs. Das ist so das wahrscheinlichste Szenario. Und da gucken wir mal, über welchen Gegner wir uns in der kommenden Woche unterhalten. Aber vielleicht müssen sie ja auch doch nicht die Schleife nehmen. Wir warten ab, wir verfolgen das und dann hören wir uns nächste Woche wieder und freuen uns darauf. Olli, dir eine gute Woche.
So machen wir das. Natürlich auch. Ebenfalls. Macht's gut, bleibt gesund. Bis bald.